Und zwar gab es halt den induktiven Teil und den koinduktiven Teil. Und essentiell war eben, also ich schreibe jetzt nur die essentiellen Teile hin, dass zum Beispiel bei der ersten, wenn ich hier, wir sollen eine Funktion definieren, die irgendwie was ersetzt in einem Term von arithmetischen Ausdrücken. Vielleicht machen wir das einfach mal. Ü3.de. Dieses hier. Ja, die Blätter werden auf Englisch geschrieben und irgendwann werden die dann übersetzt. Und zwar es ist so der, gibt es eigentlich zwei essentielle Teile in der Definition. Das eine ist, wenn ich V, nee, wo ist denn substituieren, substituieren? Was bekommt die in der Variable einen Ausdruck und einen anderen Ausdruck? Also die bekommt eine Variable, eine Ersetzung und einen anderen Ausdruck. Und auf diesen anderen Ausdruck mache ich Pattern Matching, das haben alle richtig gemacht. Und wenn ich hier irgendeine Variable U habe, dann hängt jetzt das Ergebnis von dieser Ersetzung natürlich davon ab, ob V gleich U ist oder nicht. Das heißt, man macht das so, wenn V gleich U, dann ersetzen wir diesen Teil durch unseren Ersetzung und andernfalls bleibt die Variable U Variable U. Also dieser Teil ist der eine Teil, der relativ essentiell war, und der andere war der Fall, in dem wir rekursiv absteigen. Also wenn ich V durch X ersetze in add von L und R, heißen die so, ja, sogar heißen sogar so. Dann das Ergebnis davon ist wieder ein Knoten, der add ist, also nicht plus, sondern wirklich add. Und der eine Teil ist, dass ich in den linken Ast rekursiv absteige und VXL und dass ich gleichzeitig auch noch in den rechten Teil rekursiv absteige. Subst VXR. Ja. Nee, das ist, ich habe die, ich darf ist gleich, das ist gar nicht so einfach, warum ich hier ist gleich anwenden darf, aber hier dieses V ist was anderes als das Eval-V. Das Subst bekommt eine var-ID, während hier ist das V eine Funktion var-ID nach NAT. Also dieses V ist ein anderes als dieses. Vielleicht sollte ich da lieber sagen x. Ich habe die Variable x. Also.
Ich habe es auch so hingeschrieben, weil es anders irgendwie keinen Sinn macht, aber ich war mir da nicht so arg sicher, ob das so geht.
Ja, also dieses V in Eval, also wir haben das jetzt so benannt, dieses V in Eval ist eine Funktion var ID nach NAT. Aber dieses x ist einfach nur eine var-ID. Jetzt ist trotzdem die Frage, warum hat man eigentlich Gleichheit auf diesem var-ID? Aber wir sagen jetzt einfach mal, also es ist relativ, also es ist intuitiv kann man sagen, da gibt es nicht viel, was schiefgehen kann, wenn man einfach annimmt, man hat Gleichheit auf solchen Termen. Genau. Und was auch wichtig ist, muss hier einen Term zurückgeben. Also Subst baut mir einen neuen arithmetischen Ausdruck. Deswegen muss hier ein Konstruktor eines Terms stehen. Also add ist von Typ exp nach exp, aber plus, dass dieses Plus hier macht nat nach nat nach nat. Und das sind unterschiedliche Dinge. Okay, dann bei der Induktion, da ist es wichtig, dass man zwei Induktionshypothesen hat. Also das erste ist schon mal, die Induktion besteht daraus, wir betrachten die Fälle. Also wir haben Fall 1, irgendein Ausdruck E ist gleich irgendeine Konstante. Fall 2, E ist irgendeine Variable. Fall 3, E ist ein Add. Und Fall 4, E ist gleich Mul. Und ganz wichtig ist, nur bei manchen dieser Fälle hat man eine Induktionshypothese. Nämlich genau in diesen Fällen, in denen wir uns einen Konstruktor anschauen, der als Parameter was von dem exp-Typ bekommt. Das ist analog zum Fall von Listen. Bei Listen hatten wir auch zwei Fälle, ein nil und ein cons. Und das cons bekam als Parameter wieder eine Liste. Deswegen hatten wir in diesem Fall eine Induktionshypothese, aber hier hatten wir keine Induktionshypothese. Und so folgt auch, dass wir hier bekommen wir zwar einen Parameter c, aber das ist eine natürliche Zahl, das ist irgendwas anderes. X ist eine var-ID, hier haben wir auch keine Induktionshypothese, hier aber. Hier haben wir @lr. Und hier haben wir zwei Induktionshypothesen. Wir bekommen einmal eine Induktionshypothese für l und wir bekommen eine Induktionshypothese für r. Analog im Fall mul lr haben wir auch wieder eine Induktionshypothese nach l und eine Induktionshypothese für r. Wir können mal überlegen, was passiert, wenn wir noch einen weiteren Konstruktor hätten, nämlich irgendwie noch ein Square Root, das eventuell, könnte man sich vorstellen, dann in der Ewald-Funktion sowas wie die Quadratwurzel berechnet und dann irgendwie auf die nächste natürliche Zahl abrundet. Also Square Root ist dann exp nach exp. Und das würde dann irgendwie einen Fall 5 geben. E ist gleich Square Root Ausdruck A. Und hier hätten wir eine Induktionshypothese. Hier hätten wir eine Induktionshypothese und zwar für A. Das heißt, Induktion zu starten und sofort mit Induktionshypothesen, um sich zu schmeißen, macht keinen Sinn, weil wir erst in den Fällen, je nachdem, wie unser Term, den wir gerade betrachten, aufgebaut ist, je nachdem haben wir andere Induktionshypothesen oder überhaupt keine. Das ist die Essenz hier. Dann kommen wir zum. Gibt es dazu noch Fragen?
Reicht es wirklich zu sagen, Induktionshypothese ist L oder muss man da.
Du musst sie schon aus. Du musst sie hinschreiben, genau. Das habe ich ja, aber es wäre halt intuitiv, wäre es für alle x, x, v gilt eval v subst x, x, l ist gleich bla 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 l. Also die erhalte ich, indem ich in der These, die ich zeigen möchte, das e durch das l ersetze. Das erhalte ich, indem ich in der Hypothese aus dem E ein R mache, und das behalte ich, wenn ich aus der Hypothese, die ich zeigen soll, das E durch das A ersetze. Weitere? Und das ist eigentlich genau der Fall wie Induktion auf natürlichen Zahlen. Induktion auf natürlichen Zahlen ist über folgende Algebra, nämlich not where, also es ist data, not where 0 ist vom Typ not und successor ist vom Typ not nach not. Und wenn ich auf natürlichen Zahlen Induktion mache, dann habe ich einen Induktionsanfang. Also nehmen wir an, ich möchte für alle n zeigen, es gilt irgendeine Eigenschaft von n, zum Beispiel die ist nicht n-te binomische Formel, also in diesem, ihr wisst, irgendwas, irgendeine Eigenschaft. Wie zum Beispiel besitzt Primfaktorzerlegung oder irgend sowas. Dann, um sowas zeigen zu können, muss ich zwei Dinge zeigen. Ich habe Fall 1, 1, n gleich 0. Da habe ich keine Hypothese. Und im Fall 2 gehe ich davon aus, also da sagen die Leute immer so n nach n plus 1. Aber das heißt effektiv, nehme an, P von M, das soll man annehmen, und dann zeige damit, dass P von N gilt, mit N ist gleich S von M. Das ist gewöhnliche Induktion auf natürlichen Zahlen. Das ist eben ein Spezialfall davon. Okay. Noch Fragen dazu? Sonst komme ich zum koinduktiven Teil. Und zwar der koinduktive Teil, da ist es eben wichtig, dass man weiß, was diese Zustände da überhaupt sein sollen. Dann, und zwar definiert man eine Funktion det, und det bekommt als Parameter eine Funktion, die mappt A auf eine Liste B. Ja. Und man bekommt eine Liste B. Und das soll uns geben einen Chatter. Und jetzt heißt es effektiv Folgendes. Ich habe so ein det und bekomme ein F von diesem Typ und eine Liste L. Und jetzt soll ich einen Chatter zurückgeben. Wie gebe ich einen Chatter zurück? Ein Chatter hat zwei Zustände und drei Observer-Funktionen. Was heißt, ich gebe einen Chatter zurück, indem ich erstmal sage, in welchem Zustand ist er überhaupt? Und zweitens, okay, den Zustand halten wir mal fest. Daraus ergibt sich, welche Observer-Funktionen er bereitstellen muss. Also, wenn er im Zustand Listening ist, dann muss er nur den Observer Listen implementieren, beziehungsweise darf nur den Server Listen implementieren. Und wenn er im Zustand Speaking ist, dann muss er genau die Observer Says und Continue implementieren. Und jetzt ist nur noch die Frage, wann ist das Ding in welchem Zustand? Und ich habe eigentlich nur eine Möglichkeit, das zu sagen. Entweder ich sage es fest, ist immer im Zustand so und so. Ein Beispiel hierfür sehen wir hier. Mute ist einfach immer im Zustand Listen, egal was passiert. Ja? Gut, er hat auch keine Parameter auf. Ah, doch, er hat. Lass mich überlegen. Nee, der ist immer im Zustand Listen und er hat auch keine Parameter, auf die er Pattern matchen kann. Oder? Ja, doch, er könnte auf das A eventuell Pattern matchen, aber er weiß, wir können mit dem A nichts machen. Und hier haben wir jetzt auf dieser Funktion, damit können wir nichts machen, weil wir wissen nicht, wie das A aussieht, wir können die Funktion nicht ausprobieren. Wir haben überhaupt kein A, das heißt, das F bleibt ein F. Aber List B, wir wissen, wie Listen aussehen. Listen sind entweder leer oder sie bestehen aus einem Const, einem Head und einem Tail. Das heißt, wir können Pattern Matching machen. Und Cons, Head und Tail. Und jetzt können wir die Gefälle getrennt betrachten. Und intuitiv soll det folgendermaßen was machen. Det gibt einfach diese Liste aus. Und wenn die Liste leer ist und es nichts mehr auszugeben gibt, dann gehen in den Zustand Listen, lesen ein A ein und bekommen mit dieser Funktion wieder eine neue Liste und geben die dann wieder aus. Und das implementieren wir wie folgt. Also det f nil soll im Zustand sein listening. Dass er im Zustand listening ist, sagen wir implizit dadurch, dass wir das listen implementieren. Listen, okay. Det von fcons head tail soll im Zustand sein speaking. Es soll nämlich das H ausgeben. Also müssen wir hierfür implementieren says und continue. Says und continue. Det fcons ht. Okay, gut. Und wir implementieren auch nur diese zwei, denn wir sind im Zustand Speaking, also genau diese zwei und keine weitere und keine weniger. Gut, jetzt ist die Frage, wie implementieren wir das? Listen soll eine Funktion zurückgeben, A nach Chatter. Das soll zurückgeben eine Funktion, die bekommt irgendwas vom Typ A. Also x ist vom Typ A und es soll jetzt ein Chatter zurückliefern. Gut. Wie können wir einen Chatter konstruieren? Wir könnten natürlich irgendeinen zurückliefern, aber det ist so ein Ding, das Chatter konstruiert. Also können wir det verwenden, um so einen zu konstruieren. Gut, jetzt braucht Parameter. F, da haben wir nur eins, das passt. Und jetzt müssen wir dem noch eine Liste geben und f kann in Kombination mit so einem Ding von Typ A uns eine neue Liste bauen. Und jetzt haben wir es. Das Ding ist ein Chatter, also ist das Ding eine Funktion A nach Chatter. Dieses Ding haben wir schon gesagt, das sagt einfach H. Und ja, das H wurde in den Chatraum gesprochen, also lassen wir das weg und schauen, was wir danach noch sagen müssen. Das heißt, continue soll zurückgeben ein Chatter. Also zum Beispiel det konstruiert uns einen Chatter, wir müssen dem det ein f geben und wir geben ihm als, was er noch sagen soll, das t. Und das ist zum einen, denke ich, die Implementierung für das. Und die B-Simulation spiele ich jetzt nicht durch. Gibt es Fragen dazu? Okay. Ja, aber das ist einfacher, als man denkt. Ich fand es nicht so einfach. man muss ein bisschen andersrum denken. Gut, dann fangen wir jetzt, wenn es nicht sonst noch Fragen zu dem Blatt 4 gibt, mit Blatt 5 an. Erstellt mir doch mal Regular Expressions zu diesen drei Problemen. Meinungen? Hat wer für einen der drei Aufgaben einen regulären Ausdruck? Ja, wenn du einen hast.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Zeichen man da benutzen kann, aber halt irgendwie so Punkt Stern, Klammer auf AB oder BA.
Genau, also wir diktieren mal und dann Punkt Stern. Ja, also wir haben keinen Punkt, aber wir können halt alle Zeichen auflisten.
Ah, okay, ja. Haben wir ein Oder?
Ja, das ist das Plus.
Okay, dann Klammer auf AB plus BA.
AB plus BA. Ja, da fehlt, das ist fast richtig, und zwar mindestens ein A und mindestens ein B enthalten. Also wie du schon richtig festgestellt hast, entweder kommt erst das A und dann das B oder es kommt erst das B und dann das A. Allerdings steht nirgendwo, dass die direkt hintereinander. Genau. Das heißt.
Dann muss man es halt irgendwie fixen. Man muss halt.
Ja, wie fixt man es?
Das darf ich direkt C-Stern mitten reinschreiben? Man würde halt A C-Stern B schreiben.
Genau. Also C-Stern. C-Stern. A, C, Stern, D plus B plus B, C, Stern, A. Jetzt kann man, es ist schwierig jetzt zu überlegen, ob das wirklich schon alles ist.
Das stimmt fast
nicht. Also, man kann auf Nummer sicher gehen und dieses komplette Stück A oder B oder C Stern zwischen A und B schreiben. Aber ja, es müsste stimmen. Also, wenn die. Also, man kann auf Nummer sicher gehen, indem man dieses komplette Ding für das C Stern einsetzt. Wenn. Also überlegen wir es uns mal, es muss mindestens ein A, mindestens ein B enthalten, in eine der zwei Reihenfolgen, also legen wir uns mal auf erst A, dann B fest. Es kommt ein A vor und ein B, also muss es irgendein Paar geben, zwischen dem nur Cs stehen, denn wenn ein A oder ein B drinstehen würde, genau, also das stimmt ja. Die Begründung ist, die jetzt hier nicht gefordert ist, betrachte so einen String, der diese Eigenschaft hat, dann nimm das Paar von A's und B's, die möglichst nah beisammen stehen, und dann weiß man, dass da nur C's dazwischen stehen. Und dann muss man noch die andere Richtung zeigen, aber das müssen wir nicht machen, das ist so Pi mal Daumen. Stimmt das? Ja. Gut, das nächste. Die Menge der Strings von Nullen und Einsen und das ein paar von aufeinanderfolgenden Nullen, dass jedes Paar von aufeinanderfolgenden Nullen vor jedem von aufeinanderfolgenden Einsen steht. Wenn ihr wollt, können wir es auch als Automat machen. Also was die, oder falls jemand eine Idee hat, wie es so ungefähr geht.
Ja, wahrscheinlich ja. Irgendwie so 0 Stern B in Klammern. Ja.
Was ist B? 1 oder?
Entschuldigung,
1. 0 Stern 1, ja.
In Klammern Stern.
Genau, also das stimmt noch nicht ganz, aber das ist genau die Idee. Also
halt den Stern bei der 1.
Den Stern bei der 1?
Nee, nein.
Ah, hier.
Ja, genau.
Hier den Stern bei der 1, hier den Stern. Ja, und zwar, das stimmt noch nicht ganz. Und zwar, was du ja machen wolltest, du hast quasi einen regulären Ausdruck mit zwei Phasen quasi. In der ersten Phase dürfen sich nur Nuller wiederholen und in der zweiten dürfen sich nur Einser wiederholen. Also nur Nuller Wiederholungen und hier.
Man muss da ja. Ja. Man muss da noch ein plus 0 hinmachen.
Genau. So?
Genau.
Okay, überlegen wir mal.
Genau.
Das wäre dann irgendwie.
Genau.
So. Also, was machst du? Also, die These ist quasi, dass 0 plus 0 Stern 1 Stern nur Nullerwiederholungen zulässt und keine Einzelwiederholungen. Ich habe irgendwie viele Nullen und irgendwann, nee, das geht auch noch nicht, weil das hier matcht auf 1, 1, 1. Oder es soll, ah nee, es ist anders geklammert, oder? Nee?
Oh ja, man nee. Muss da noch eine Null, oh,
das genau. Genau, es ist ganz schönes Gefrickel, also.
Ja, man kann es einfach fixen, man muss vor den Nullstern mit Null machen.
Genau. Also, wir haben. Und da können wir sogar sowas mal anschauen. Entweder nichts oder wir probieren mal sowas. Das ist jetzt dann. Und zwar, jetzt haben wir immer mindestens eine 0, irgendwie viele Nullen und dann eine 1. Und das heißt, wir haben immer irgendwie viele Nullen, so viel wir wollen, aber sobald eine 1 kommt, muss danach sofort wieder mindestens eine 0 kommen. Wir könnten sogar diesen Teil hier weglassen. Also der hier ist optional. Gut, theoretisch dürfte das Ganze natürlich noch mit einer 1 beginnen. Also eine 1. Also Epsilon ist das leere Wort. Das ist auch in der, was ihr verwendet, also unsere Syntaxregeln sind wie folgt. Wir haben einen regulären Ausdruck für das leere Wort, für die, wir haben ein Plus, wir haben eine Konkatenation, das Mal lassen wir einfach weg. Wir haben ein irgendwas Stern, oft. Und wir haben noch eine leere Menge. Und das ist alles, was wir haben. Und natürlich als Konstanten alle Sachen in Sigma. Alle Buchstaben in Sigma. 1 plus e, das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil dürfen sich dann nur Einser wiederholen. Also schreiben wir das Gleiche nochmal ab. Oder 0. Beliebig oft. Und am Ende könnte eventuell noch eine 0 stehen, aber das ist da schon drin. Und das müsste das sein. Gut. Drittens, die Menge der Zeichenketten von Nullen und Einsen, bei denen die Anzahl von Nullen ganzzeilig durch 5 teilbar ist. Naja, ja. Hat jemand eine Frage zu irgendwas? Oder? Oh ja, dann sag's.
1 Stern. 0, also Klammer auf. 0, 1 Stern. 0, 1 Stern. Und weiter als 5.
3, 1, 2, 3, 4. 5 hinter jeder. Genau. Genau, das letzte 1 Stern schadet nicht, kann man sich sparen, wie man möchte. Also die Idee ist, irgendwann, wenn eine 0 vorkommt, dann müssen aber irgendwie noch später 4 andere Nullen vorkommen. Und dann ist die Zahl ganzzahlig durch 5 teilbar, genau. Man kann sich auch, nachdem wir gleich oder später Umformungen zwischen regulären Ausdrücken und deterministischen Automaten machen, sich auch mal überlegen, wie der Automat dazu aussieht. Das ist zum Beispiel 1 Stern und dann habe ich Quatsch. 0, 1, 2, 3, 4, Der sieht ungefähr so aus. Und das ist genau das. Wir können an jeder Stelle beliebig viele Einsen akzeptieren. Aber wenn wir mal eine 0 lesen, dann müssen auch noch 4 weitere folgen. Wenn wir eine, dann noch 1, 2, 3, 4 weitere. So sieht da der Automat dazu aus. Und es gibt so eine Regel, die sagt, alles, was irgendwie mit Berechnung zu tun hat, das kann ich nicht mit Automaten machen. Hast du eine Frage? Okay. Gut und schade zugleich. Es gibt so eine Daumenregel, die sagt, also rechnen können wir mit deterministischen Automaten nicht. Aber was man tatsächlich implementieren kann, ist die Sprache von irgendwelchen Ns, für die gilt N modulo x ist gleich y und irgendwie für Ziffern bis 0 bis 9. Also in Dezimalsystem kodierte Zahlen kann ich tatsächlich sowas implementieren, wie zum Beispiel die Menge aller Zahlen, sodass, wenn ich sie durch 7 teile, ich den Rest 5 erhalte. Also die ist natürlich irgendwie ganzzahlig alles. Das geht sogar. Aber ist nicht relevant für die Klausur. Okay. Und unter dieser Überlegung können wir jetzt mal schauen. Wir haben eine Aussage und sollen mal entscheiden, ob die wahr oder falsch ist. Ist es Übung 2 oder Übung 2? Mal schauen, ob sie wahr oder falsch ist. Also, wenn L eine unendliche Sprache ist, dann gibt es auch ein Wort darin, dass sich die Anzahl der Nullen und Einsen unterscheiden. Also, wenn L unendlich, also für alle L, die unendlich sind, gibt es ein Wort in L, sodass, also das ist Teilmenge von 0, 1, Stern. Sodass sich S und L, dass ich da Meinungen. Stimmt das für alle unendlichen Sprachen? Wenn ja, wie könnte man es zeigen? Stimmt es nicht? Meinungen, Intuitionen, Fragen. Versteht ihr? Also wer hat die Aufgabenstellung denn verstanden? Okay. Vermutungen? Was ist so deine Intuition?
Das 0 besteht auch und ansonsten, wenn die gemischt sind, dann kann man sich ja ein S entsprechend raussuchen aus dem L, damit sich die auch wieder unterscheiden.
Aber S ist, wenn sie sich, wenn sie sich unterscheiden, dann. Was machst du dann? Also, wenn nicht nur Nullen und Einsen vorkommen. Die Frage ist, warum gibt es dann ein S, also ein Wort in der Sprache? Also, wenn ich zum Beispiel habe, irgendwie als Sprache 0 Stern, 1 Stern, da kommen ja sowohl S, Nullen als auch Einsen vor. Da stimmt es, da ist zum Beispiel 001 drin. Und das ist halt genau die Frage. Wann gibt es? Oder also ich gebe mal einen Tipp, also es ist falsch. Also es gilt nicht für alle unendlichen Sprachen. Mit anderen Worten, sucht mir eine unendliche Sprache, in der jedes Wort gleich viele Nullen und Einsen hat. Das Ding ist zwar unendlich, aber es hat auch unterschiedlich viele. Nennt mir mal ein Wort, das gleich viele Nullen und Einsen. Oder nennt mir mal eine Sprache, die nicht unendlich ist, die nur gleich viele Nullen und Einsen hat. Ja. Also bei Keller, also die Sache ist, das ist eine gute Frage. Und zwar die Sprache, was quasi dein Kritikpunkt ist, was genau richtig ist, was du gesagt hast, die Sprache L, die aus den S besteht, S, also Nullen, in S ist gleich Einsen in S. Diese Sprache ist natürlich, wie du genau richtig gesagt hast, ist nicht regulär. Aber, das ist quasi jetzt ein logisches Problem, wenn man sich die, und sie ist unendlich. Aber die Sache ist, dass die, wie heißt das? dass die Quantoren andersrum sind. Also hier, L besteht aus den Worten, die gleich viele Nullen und Einsen haben. Aber was wir untersuchen sollen, ist, ob für alle unendlichen Sprachen ein Wort gibt, in dem unterschiedlich viele drin sind. Also, das ist irgendeine Sprache, die unendlich ist. Und jetzt ist die Frage, gibt es, nur weil sie unendlich und regulär ist, gibt es dann auch ein Wort darin, das unterschiedlich viele enthält? Und das ist eine andere Fragestellung, als wenn ich die Sprache habe, die genau aus denen besteht, wo unterschiedlich viele oder gleich viele drin sind, ist es dann auch regulär und unendlich. Das ist genau die die genau rückwärts gelesen, sage ich mal. Also genau die andere Lesrichtung. Und wie schon gesagt, es gibt jede Menge unendlicher Sprachen, die in denen es kein solches gibt, also in denen alle S, also das ist falsch. Das heißt, diese Aussage negiert sagt, es gibt L unendlich und regulär, also regulär, sodass für alle S gilt, Nullen in S ist gleich Einsen in S. Wir machen es mal so. Denkt euch mal irgendeine, oder ich lasse euch kurz schreiben. Denkt euch mal irgendeine, also es soll unendlich heißen. Unendlich. Denkt euch mal irgendeine reguläre Sprache, in der alle Wörter gleich viele Nullen und Einsen haben. Habt ihr eine? Also L, ja, genau, also die ist genau das Gegenbeispiel, das, worauf ich hinaus wollte. Die ist regulär, sie ist unendlich und für alle S, die da drin sind, die haben gleich viele Nullen und Einsen. Und der Grund, weshalb es so leicht ist, das zu überprüfen, also der Grund, weshalb es überhaupt einen regulären Ausdruck dafür ist, ist, weil die Nullen und Einsen immer direkt abwechselnd hintereinander kommen müssen. Deshalb geht das. Und das Problem bei diesen geklammerten Ausdrücken ist immer, die kommen halt nicht direkt nebeneinander, sondern die öffnende Klammer ist viel zu weit weg von der schließenden Klammer. Und deswegen kann ich das nicht allgemein mit regulären Ausdrücken oder Automaten abdecken. Aber dieses hier geht schon. Okay. Und genau das, was du wahrscheinlich zeigen wolltest, passiert in der nächsten Aufgabe. Und zwar sollen wir uns überlegen, wir haben irgendwelche die Sprache an korrekt geklammerten arithmetischen Ausdrücken, also zum Beispiel irgendwie sowas. 0 plus 1 plus 1, 1 oder so. Es wäre zum Beispiel in der Sprache drin. Mhm. Wir sollen zeigen, dass die nicht regulär ist. Wir haben in der Vorlesung das sogenannte Pumping Lemma. Das sagt uns, für alle Sprachen S oder für alle Sprachen S Sprache gilt, wenn S regulär, dann gilt auch, es erfüllt die reguläre Pumping-Eigenschaft. Und es erfüllt diese Pumping-Eigenschaft, ist eben definiert als gut. Und jetzt muss man einmal diese Quantoren auswendig lernen und dann weiß man, dass die Pumping-Eigenschaft genau Folgendes sagt. Es gibt eine Wortlänge L, irgendwie mindestens 1, sodass für alle Wörter in der Sprache, die mindestens L lang sind, sodass für all diese eine Zerlegung existiert. Also es existiert eine Zerlegung, also dieses Wort kann ich schreiben, also es gibt U1, V, U2, sodass U1, V, U2 genau dieses Wort ist, also es existiert eine Zerlegung davon. So, das gilt erstens, soll V nicht das leere Wort sein. Zweitens soll U1V maximal so lang sein wie unser Limit, das wir uns hier gesetzt haben. Und drittens sollen wir beliebig in der Lage sein, dieses V zu pumpen. Zu pumpen heißt zu duplizieren. Das heißt, U1V Stern U2 ist in der Sprache. Und das ist, und ich kann auch alternativ sagen, für alle N aus N0 soll gelten U1 V hoch N U2 ist in der Sprache. Und was man allerdings ganz oft braucht, ist, also dieses Pumping Lemma nutzt einem in dieser Richtung nichts. Es wird nie jemand, also euer Chef wird in 5 Jahren nicht mal zu mir sagen, hey, ich habe da eine Sprache, die ist, ich weiß nicht, ob sie regulär ist oder nicht, aber ich glaube, sie ist regulär. Erfüllt die denn auch die Pumping-Eigenschaft? Das würde mich echt brennend interessieren. Sondern der wird herkommen und sagen, wir haben 1000 Gigabyte Log-Daten von unserer Enterprise-Server-Anwendung, unserer Kunden. Ne? Und wir glauben, irgendwas stimmt nicht mit den Verbindungsaufrufen. Schreibt doch mal ein Grep, das checkt, ob das mit dem Verbinden und dem Verbindungstrennen, ob das noch funktioniert. Das ist auch übrigens genau das, was ihr an unserer Hausaufgabe machen müsst. Und die Antwort, Moment, ich nehme einfach Perl, zieht hier nicht. Also ihr sollt wirklich, wir haben kein Perl, wir haben nur grep und wir haben nur, also reguläre Ausdrücke und sollen checken, ob das, ob wir einen regulären Ausdruck schreiben sollen. Also wir können dem Chef entweder sagen, ja, kein Problem, hier ist der reguläre Ausdruck, oder wir sagen, Mist, ich habe es 10-mal versucht, aber ich habe keinen regulären Ausdruck hinschreiben können, der das Problem löst. Dann sagt der Chef, ja, sind Sie denn inkompetent? Und dann kann ich meinen Pumping Lemmer zücken und sagen, nee, ich bin nicht inkompetent. Das Ding ist überhaupt nicht regulär und deswegen kann ich keinen Ausdruck hinschreiben. Und das kann ich ihm zeigen, indem ich zeige, dass es nicht die, also es erfüllt nicht die reguläre Pumping-Eigenschaft, denn das impliziert, dass es nicht regulär ist. Und deswegen ist eigentlich, ich habe glaube ich noch nie wirklich die Pumping-Eigenschaft nachgerechnet, aber was man immer macht ist, etwas nachweisen, dass eine Sprache nicht die reguläre Pumping-Eigenschaft hat. Und das machen wir jetzt mal. Also, es erfüllt nicht die Pumping-Eigenschaft. Da muss man sich jetzt erstmal überlegen, was heißt das überhaupt? Erfüllt nicht die P-Pumping-Eigenschaft. Kein Problem, wir müssen einfach nur vor dieses Ding nicht setzen und dann das nicht ganz nach unten ziehen und dabei aus Existenzquantoren Allquantoren machen und aus Konjunktionen Disjunktionen. Also, was sagt das? Das soll heißen, dass für alle L größer als 1 es ein Wort gibt, das mindestens L lang ist, sodass für alle Zerlegungen VU2 gleich W eines der Bedingungen fehlschlägt. Also gilt V ist E oder U1 V ist größer als L. Also effektiv sagt, zeigt man eigentlich, dass nicht das hier und das und U2 in S. Und meist zeigt man das, indem man zeigt, wenn, upsala, wenn V ungleich E und U1 V, ups, hier habe ich zweimal korrigiert, bitte anpassen. Und wenn das kleiner gleich L, dann gibt es ein N, sodass U1 V hoch N U2 nicht in S. Also das ist normalerweise das, was man zeigt. Und das sind einfach logische Umformungen. Und das ist so wie klar. Okay. Ja, dann. Und das ist so ein bisschen so eine Diskussion, so ein für alle existiert eines, ist immer so, kann man auch Spiele theoretisch sehen. Also wenn ich eine Aussage verteidigen möchte, die irgendwie für alle x existiert ein y lautet, dann beweise ich die Aussage, indem ich so in den Raum werfe, ha, für alle x existiert ein y. Und dann sagt jemand, na, das glaube ich aber nicht. Was ist denn für x gleich 5? Und dann sage ich, ja, okay, für x gleich 5 existiert folgendes y, nämlich 13. Und auf diese Art habe ich so diese Aussage bewiesen. Also wenn da ein Existenzquantor steht, muss ich irgendwas auf den Tisch legen. Und wenn dann für alle steht, bekomme ich irgend so eine kritische Anfrage rein, für die ich irgendwas zeigen muss. Worum geht es eigentlich? Ah, Übung 3. Wir haben korrekt geklammerte arithmetische Ausdrücke und wir sollen zeigen, dass es nicht regulär ist. Also wir zeigen einfach, dass es nicht die Pumping-Eigenschaft hat. Also Übung 3. Wie funktioniert das jetzt? Wir müssen es jetzt für alle L zeigen. Also sagen wir, sei L beliebig. Dann gibt es ein Wort, sodass für alle Zerlegungen mit diesen Eigenschaften wir nicht mehr pumpen können. Gut. Wie machen wir das? Also das Essentielle sind die Klammerausdrücke. Also kann ich sagen, setze W gleich und jetzt können wir uns ein Wort aussuchen. Die Idee ist immer, dass wir an dieser Stelle jetzt verwenden können, welches L der ausgewählt hat. Also können wir zum Beispiel sagen, W besteht aus L mal Klammer auf. L mal. Und ja, das ist jetzt aber kein korrekter Ausdruck. Der Grund, weshalb ich hier L mal das mache, ich möchte am Ende dafür sorgen, dass wenn wir irgendeine Zerlegung haben mit dieser Eigenschaft, wir es haben, dass dieses UV nur aus Klammer auf besteht. Und wenn wir dann pumpen, dann machen wir die Klammerung kaputt. Das ist so die Idee. Also L mal Klammer auf. Und jetzt müssen wir irgendwie das richtig zumachen. Wir können zum Beispiel schreiben, 1 plus 1, Klammer zu, plus 1, Klammer zu. Und hier haben wir irgendwie so ein plus 1. Plus 1, Klammer zu. Plus 1, Klammer zu. Und hier haben wir auch wieder L mal. Und auf Nummer sicher zu gehen, sagen wir 42 plus L mal. Dass wir nicht irgendwie in der Mitte so ein Off by One bekommen. Nur um sicher zu gehen.
Müsste die Mitte das der 1 plus nicht wieder zuführen zu der Klammerung?
Ich wollte mit dieser Klammer dieses zumachen. Also die Idee ist, dass ich Klammer aufmache, Klammer auf, Klammer auf. Dann steht da ein 1 und dann mache ich Klammer zu 1, Klammer zu 1, zu 1. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Genau. Genau. Gut. Jetzt haben wir dieses Wort gesetzt. Es existiert so eins. Das Ding hat mindestens Länge L. Das passt. Also das läuft. Und jetzt bekommen wir so eine Zerlegung. Also, sei U1V U2 gleich W. Mit U1V maximal L lang. Und ja. Jetzt außerdem ist V und mit V ist ungleich Epsilon. Naja, in den ersten 42 plus L vielen Zeichen, in denen wir uns hier bewegen, haben wir nur Klammer auf. Also wissen wir, oder Punkt. Deshalb besteht unser V nur aus solchen Klammeraufzeichen. Daraus folgt jetzt, dass zum Beispiel U1V, V tue ich jetzt mal irgendwie 7-mal hinschreiben. Daraus folgt, dass dieses Ding hier nicht in L ist. Gut, das ist klar. Dieser Schnitt, das ist quasi Intuition. Und das ist jetzt nicht in L. Gut. Und genau das wollten wir zeigen. Also das heißt, für N gleich 7. Und aus dieser Argumentation, also aus, was meine, dem, was hier bis hier steht, dieses Ding sagt mir jetzt, L hat nicht die reguläre Pumping-Eigenschaft. Also folgt mit dem Pumping-Lemma L nicht regulär. Gut. Nächste Mal. Fragen soweit. Wer hat das Gefühl, das ungefähr zu verstehen? Ist noch. Okay, dann lest euch mal den nächsten durch. Und zwar, L besteht aus Sigma Strings, also effektiv besteht L aus zwei Zahlen. Und diese zwei Zahlen, dieses Paar von Zahlen ist genau dann in L, wenn die erste Zahl kleiner ist als die zweite. Alles in Binärdarstellung gelesen. Kann ich es wischen? Wir sollen zeigen, dass das nicht regulär ist. Also versuchen wir einfach mal was. Wir machen wieder exakt das gleiche Schema. Also, es erfüllt nicht die Pumping-Eigenschaft. Sei L größer gleich 1 beliebig. Setze W gleich, und jetzt brauche ich Vorschläge. Für welches Paar von Zahlen könnte es denn schiefgehen? Wir machen einfach mal ein paar Beispiele. 0, 0, 0. All diese Paare sind in L. Wir sind alle in L. Alle. Ich meine, das ist 0, 1, 2, 3, ist alles kleiner als 4. Finde ich hier eine Zerlegung, sodass ich pumpen kann und aus der Sprache ausbreche? Also hier kann ich zum Beispiel sagen, hier schaffe ich es nicht hier schaffe ich es nicht, erzwungenermaßen auszubrechen. Denn es gilt 0 Stern 100, das ist immer in L. Hiermit kann ich nicht ausbrechen. Hier bei 0, 1 kann ich, ich meine, 0, 1, Stern, 100, das ist keine Teilmenge von L, weil wenn ich 0 habe und dann 101er, das ist viel größer als 4. Allerdings, 0, Stern, 1, das ist wieder Teilmenge von L. Das Gleiche gibt es hier. Also hier, das ist eigentlich der gleiche Fall. Und hier ist der, was ist bei 1, 1? Bei 1, 1 naja, hier kann ich nur die 1 pumpen. Wenn ich die 1 pumpe, dann schaffe ich es, aus L auszubrechen, indem ich das richtig groß pumpe. Gut, und jetzt ist die Frage, welchen Fall nehmen wir? Jetzt müssen wir uns wieder überlegen, wer sucht sich eigentlich aus, wie zerlegt wird? Und das Problem ist, dadurch, dass wir gerade in dem Fall sind, dass es nicht die Pumping-Eigenschaft ist, müssen wir zeigen, für alle L gibt es ein Wort, sodass für alle Zerlegungen, bla bla bla. Dieses für alle Zerlegungen müssen wir das zeigen. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die sich die Zerlegung aussuchen dürfen. Es muss für alle Zerlegungen gelten. Das heißt, das hier nützt uns nichts, weil es dafür eine Zerlegung, für die klappt es. Aber hier ist es egal. Egal, welche Zerlegung er sich raussucht, oder auch wenn der Stern hier ist, egal, welche Zerlegung er sich raussucht, wir schaffen es, durch kräftiges Pumpen aus der Sprache auszubrechen. Das heißt, das ist so prinzipiell so etwas, was wir bauen wollen. Jetzt ist nur noch die Frage, also es war quasi Nebenüberlegung. Jetzt ist die Frage, welche nehmen wir? Welche zwei Zahlen? Und was ganz wichtig ist hierbei, U1 und V darf maximal Länge L haben. Das heißt, nur in den ersten L-Zeichen von diesen zwei Zahlen dürfen wir überhaupt pumpen. Okay. Wenn du ungefähr eine Idee hast, hau raus. Oder so eine Intuition. Worauf das hinausläuft, was funktioniert, ist, dass ich irgendwie L plus 1, 1 habe. Ich brauche natürlich auch die Klammer auf. Und irgendwie hier L plus 2, 1. Das hier ist wirklich kleiner als das hier. Gut. Warum funktioniert es jetzt? Also, sei U1V U2 gleich W, so eine Zerlegung mit U1V kleiner gleich L. Gut. Und natürlich V nicht leer. Gut. Jetzt ist die Frage natürlich, wir haben so 1, 1, 1 und hier ist, das hier ist irgendwie das U1V. Jetzt gibt es zwei Fälle. Der eine Fall ist, falls U1 leer ist, das könnte theoretisch sein, dann wäre V gleich das. Was gilt dann? Dann sind wir fertig. Also für diesen Fall wäre V gleich irgend sowas. Und dann ist U1, V, U2 nicht in L. Da, da, V, V, zweimal so eine Klammer auf enthält. Aber unsere Sprache sagt ja, es gibt genau eine Klammer auf und eine Klammer zu. Die eine ist am Anfang, die eine am Ende. Und das Komma ist dazwischen. Okay. Das ist kein Problem. Falls U1 nicht das leere Wort ist, also falls U1 irgendwie mindestens Länge 1 hat, dann ist U1 gleich irgendwie und irgendwie viele Einsen und V bestünde dann nur aus Einsen. Und dann, und was nützt uns das? Damit ist dann zum Beispiel U1V hoch 3 U2 nicht mehr in L. Denn ja, genügt uns das schon? Ja, genügt uns. Also, dieses U1, V hoch 3, U2, das besteht ja irgendwie aus einer, aus Einsen hier, Einsen hier. Ich bezeichne das hier mal als irgendwie K viele Einsen. Und k viele Einsen ist mindestens wie bitte?
L plus 3, oder?
Genau. L plus 3. Lass mich kurz überlegen. Genau. Wir haben L plus 1 und machen aus einem Teil dreimal und dann bekommen wir 2 dazu. Super. Das ist mindestens L plus 3 viele. Und das sind mehr als L plus 2. Also folgt, dass die Zahl, die wir links repräsentieren, 2 hoch k, die ist mindestens 2 hoch L plus 3. Nee, wenn wir k Einsen haben, dann ist das welche Zahl? Wenn wir 2 Einsen haben, dann ist es 2 hoch 2 minus 1. Das heißt, das sind 2 hoch k minus 1 ist mindestens 2 hoch l plus 3 minus 1. Und das ist echt größer als was? Als 2 hoch L plus 2. Und das hier ist die Zahl auf der linken Seite. Seite. Und das hier die Zahl auf der rechten. Der Und damit ist es nicht. Und das impliziert, dass dieses Wort nicht drin ist. Und jetzt kommt wieder der Standardschlusssatz. Also L hat nicht die Pumping-Eigenschaft und damit gilt L nicht regulär. Wir machen mal noch ein paar Minuten. Also wenn wir, gibt es Fragen noch dazu? Überlegt euch mal, wie die Automaten zu den vier regulären Ausdrücken da aussehen. Ist mir egal, ob per Konstruktion oder per Intuition. Wie sieht es mit dem aus? Wie viele Zustände habe ich? Wo geht's los? Wohin? Du darfst nur ein Zeichen an einen Pfeil. Da, genau. Und außerdem ist das hier dein Startzustand und das hier der einzige Finalzustand. Genau. Intuitiv beschreibt er genau die Sprachen, bei denen die auf 0,1 enden. Ja. Der ist sogar auch deterministisch. Also, nee, er ist deterministisch, aber das, was ich davor gesagt habe, mit die auf 0,1 enden, stimmt nicht. Der besteht aus zwei Wörtern, aus 0,0,1 und 1,0,1. So kann man sich auch irgendwie überlegen. Man kann das Ganze natürlich auch bauen. Das sind die paar Zustände, dies machen wir mal weg. Und wenn ich irgendwie 001 durchschicke, bin ich da am Ende. Und 101 geht durch. Aber 1,0 verhungert irgendwie hier, weil es dann nicht mehr weitergeht. Oder 1,0,1,1 findet da hinten keinen mehr. Okay. Nächster. 0,1 Stern. Wie viele Zustände, welche Übergänge?
Drei Zustände, Startzustand, dann mit einer 0 zum Endzustand, bei dem Endzustand bleiben mit einer 1 und zum dritten Zustand mit einer 0.
Hier, so? Ja. Ja, was meinst du? Das leere Wort nicht dabei. Ja, das ist hier aber auch nicht dabei. Ach so. Hm. Ah, okay. Aber du kannst gerne auch dazu. Welchen Automaten hast du?
Da habe ich also einmal also Startzustand.
Ja.
Ja. Der geht mit einer 0 in einen anderen Zustand und wieder zurück mit einer 1.
Genau. Genau. Und bei dem hier ist es so, dass der, ich meine, im deterministischen Fall muss ich tatsächlich für jedes Zeichen sagen, wo ich hingehe. Aber im nicht-deterministischen Fall kann ich auch einfach Sachen weglassen. Und hier ist es so, wenn ich hier eine 0 lese, komme ich in diesen Zustand, aus dem ich nicht mehr rauskomme und auch nie akzeptiert, zu einem akzeptierenden Zustand kommen. Und hier, das heißt, den kann ich sogar weglassen. Das ist jetzt nicht falsch mit dem, aber es ist mir egal. Genau. Und was halt effektiv passiert, ist, dass wenn ich irgendwie einen 2 Nullen und eine 1 habe, dann komme ich nicht mehr weiter. Oder andernfalls ginge er halt in irgendeinen Müllzustand, können wir halt mal hinzufügen, na, warum nicht? Zustand hinzufügen, Übergang mit einer 0, irgendwie so, dass man es einigermaßen sieht. Nochmal starten. Und es ändert nichts. Und wir machen da mal die. Während, wenn ich ein paar Einser habe, dann geht er rüber und schwingt dann da drüben, bis er fertig ist. Okay. Okay. Nächster. Okay, eigentlich haben wir die Aufgabe nicht korrekt gelöst, weil da steht entsprechend dem Beweis des Satzes von Clean, ja, wenn ihr einen, und dann soll man ihn vereinfachen, aber ihr habt effektiv genau den Automaten genannt, den ich erhalte, wenn ich ihn vereinfache. Der Dreier, naja, das ist eigentlich direkt die Kombination. Möchte Ihnen jemand diktieren, wie der Dreier geht? Also ich kann mal zeigen, wie die Konstruktion geht nach dem Satz. Ich habe erstmal eine Konkatenation. Ich gehe links los. Ich darf eine 0 lesen, noch eine 0. Und jetzt habe ich irgendwie eine Loop. Loop implementiert man wie folgt. Ich baue mir erstmal das, was drin ist. Das ist 0 oder 1. Das heißt, ich muss ein Oder implementieren. Das Oder implementiere ich, indem ich die Teile baue. Eine 0 und eine 1. Und Epsilon Übergänge hier habe und die danach wieder verbinde. Also dieser Teil hier drin ist genau das 0 oder 1. Und so eines ist, entspricht der 0. Und den Stern bekomme ich, indem ich einen Epsilon-Pfeil wieder zurück mache. Und jetzt kann ich natürlich mir vorstellen, die Epsilon-Pfeile sind irgendwelche gespannten Federn, die sich jetzt wieder zusammenziehen. Und was ich dann bekomme, ist 0, 0, 0, 1. Ach ja, und natürlich der letzte Zustand in der Kette ist der akzeptierende. So können wir mal noch den vierten bauen. Oder hat, können auch noch warten, bis ihn jemand hat. Der ist ein bisschen gemein. Also ich mache mal die Konstruktion. Die ist ja einfach nur eine 0. Hier geht's los. Und dann beliebig viele Nullen. Und dann eine 1. Und die ist 0, 1 beliebig oft. Und die ist das Ding, war der letzte Zustand also akzeptierend. Fehlt irgendwo was? Ja?
Ist da also das leere Wort nicht enthalten?
Da ist das leere Wort enthalten in der Sprache. Guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Dann stimmt auch was in dem Ding da vorne. Passt der? Nee, der passt auch nicht. Hier passt auch nicht. Stimmt. Ja. Hier, genau. Und den dann hier auch, ne? Ja? Ja. Ach so, dann, was möchtest du sagen? Was meintest du?
Ja, zum Beispiel jetzt hier kann am Ende zum Beispiel 0, 0, 0, 0, 1, 0.
Ja, 0, 0, 0, 1, 0. Okay, ja.
1.
Stimmt. Lass mich überlegen, dann müssen wir ein bisschen besser konstruieren. Dann richtig, falsch, machen wir noch. Also, wie war das mit den Sternen? Wenn ich so einen Stern habe, dann kann ich den eventuell machen oder auch nicht. Das heißt, ich fange links an, mache ich einfach Epsilon-Übergänge. Also was funktionieren müsste, ist, ich kann entweder mit einem Epsilon-Zustand weitergehen oder wenn ich die 0 mir wähle, dann komme ich auch wieder zurück mit dem Epsilon. Ja? Und wenn ich hier einmal oft genug durchgecycelt bin, dann gehe ich hier irgendwann mal raus und mache die 1. Und wenn ich hier bin, komme ich wieder zurück. Und das ist quasi das beliebig oft. Hier, das ist ein bisschen blöd, weil der eine der Startzustand ist. Also wenn wir hier losgehen und mit dem Epsilon-Ding wieder raus. So müsste das auf jeden Fall passen, oder? Fuck. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Fuck, wie ging denn das? Wie war denn das? Wir wischen das mal weg. Lalalala. Das ist ein guter Punkt. Mal schauen, wie der das konstruiert. Formale Sprachen. Bla 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 bla. Nee. Sehe ich jetzt hier nicht. Okay, dann müssen wir es uns überlegen. Also schauen wir nochmal. Wie war denn das? Wie kriege ich allgemein irgendwas beliebig oft? Ich mache es, indem ich den Automaten habe. Das mache ich jetzt beliebig oft, indem ich hier hingehe. Wenn ich durchgehe, komme ich hier wieder zurück. Und hier auch rausgehe. Das heißt, 0 Stern müsste sein. Ich gehe hier zurück und hier gehe ich raus zur 1. Und ich mache mal zur Sicherheit hier ein Epsilon. Und wir machen das mal so, Epsilon. Epsilon. Das müsste auf jeden Fall eine korrekte Schleife sein. Wenn ich dieses Ding, also das hier sollte entsprechen diesem Gewusel Stern. So, 0 Stern. Und dann mache ich danach einen Epsilon-Übergang und dann eine 1. Und dieses Ding mache ich nochmal Stern. Das heißt, ich habe meinen Startzustand, einen Epsilon-Übergang, die 1, den Endzustand, hier ein Epsilon hin und hier komme ich wieder zurück. Okay, und jetzt muss man schauen, welche Epsilon-Dinger man zusammenziehen darf und welche nicht. Ja?
Kann ich einfach den Startzustand?
Den kriegt man zusammengezogen, ja?
Dann gibt es einen Übergang mit 0 zu einem weiteren Zustand.
0, ja? Ja.
Ach genau, deswegen der 1 geht wieder zurück zum Anfang. Also mit 1 zurück zum Anfang.
Ja.
Und dann mit einer 0 irgendwo, also mit dem, von dem rechten aus, jetzt mit 0 zu einem weiteren und mit Epsilon 0 zu 0. Und dann ist der Startzustand der Interaktion.
Ja. Wobei man das nicht bekommen würde, wenn ich das direkt versuche, irgendwie ein bisschen zu minimieren, weil ich ja das eine verdupliziere. Aber es muss da passen. Vielleicht sollten wir das hier noch fixen, weil da hat auch irgendwas nicht gepasst, oder? Oder stimmt das? Stern. Nee, das muss da passen. Intuitiv, wenn ich einen deterministischen hinmale, der quasi nicht auf 0 endet, dann wäre das ungefähr sowas. Wenn ich eine 0 habe, habe ich hier 0. Das müsste ja auch sein. Eine 0.
Mit einer 1 musst du im Start.
Oh ja, stimmt, genau. Ja, stimmt. Ich muss eh für jeden Zustand, für alle Eingaben einen Nachfolger sagen, wenn es deterministisch ist. Aber war jetzt auch gar nicht. Gute Mitarbeit. Genau. Die andere Richtung geht auch, aber hat hohen Aufwand, hoch im Sinne von kubisch. Ich wische das mal weg. Was ich schon immer mal machen wollte, ist Hefte weg, Stegreifaufgabe, Lückendiktat. Aber das dauert halt so lange. Bitte schön. Genau. Und wir haben jetzt nur noch, also das werde ich jetzt nicht alles machen, diese 27 Felder, kommt auch wieder hin mit kubisch, irgendwie 3 Zustände. Ist genau 3 hoch 3. Also ist wirklich kubisch, beweist durch Beispiel. Und wie funktioniert das? Also, wenn ich ein DFA umwandeln möchte in einen regulären Ausdruck, dann definiert man solche regulären Ausdrücke, die besagen, A, J, R, I, J und leere Menge besagt, ich komme vom Zustand I in den Zustand J direkt, ohne dass ich dazwischen irgendwie bei einem anderen Zustand bin. Das heißt, es kann sein durch irgendwie ein bestimmtes Zeichen C, es könnte auch durch Epsilon sein, das hängt davon ab. Also zum Beispiel, R leere Menge. Von P nach P komme ich entweder, indem ich gar nichts mache, oder eine 1 mache. Aber nicht 1 Stern, weil ich hier darf ich keinen Zustand dazwischen haben. Da darf gar nichts dazwischen sein. Keine einzige. Zum Beispiel Q nach P, von Q komme ich nach P mit einer 1 und auch nur mit einer 1. Und R von R nach P, von R nach P ohne, oder ich warte noch kurz. Um von R nach P zu kommen, ohne dazwischen irgendeinen zu belegen, das schaffe ich überhaupt nicht. Das ist wirklich leere Menge. Und die zweite Idee ist, wenn ich so ein R habe, irgendwie, wenn ich schon so ein bisschen was mir aufgebaut habe, dann kann ich definieren den regulären Ausdruck, um vom Zustand I über so eine Wolke in den Zustand J zu kommen. Das entspricht dieser reguläre Ausdruck, aber hier sind nur Zustände von M oder P, nur Zustände M P. Und wie kann ich so einen regulären Ausdruck bauen, wenn ich sowas habe? Die Idee ist, wenn ich jetzt noch weiter hineinzoome, irgendwie so. Dann komme ich wie von I nach J. Ich kann von I mit ich kann von R von I nach P gehen mit denen aus M. Da komme ich zum Zustand P. Dann kann ich von P zu sich selber gehen, von P zu P, indem ich nur Sachen aus M berechne. So. Und dann gehe ich wieder durch so eine Wolke, PJ nach M nach J. So kann ich von I nach J gehen. Ich kann aber auch direkt IJ M. So kann ich auch direkt nach J gehen. Also, das heißt in Formeln R I J M P ist R I J M oder R, den Pfad, wenn ich oben gehe, R I P durch M R P P M Stern und von P gehe ich wieder nach J, P, J, M. Und diese Formel nudel ich jetzt noch 18 Mal durch und dann ist das Blatt ausgefüllt. Also zum Beispiel, ich mache jetzt wirklich nur ein Beispiel, das ist das von Q P ist demnach RQP leer oder RQP. Nee. Ah, doch. RPP Stern. P. Und ja, das heißt im Konkreten von Q nach P kam ich mit 1 oder von Q nach P mit 1. Von P nach P komme ich mit 1 oder Epsilon Stern und dann noch eine 1. Das sagt, also das ist ein komischer regulärer Ausdruck, aber das sagt mindestens eine 1. Also das ist irgendwie 1, 1 Stern. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist RQQ. Ich kann von Q nach Q direkt gehen oder ich mache von Q nach P, P, P und wieder von P zurück nach Q. Von Q nach Q komme ich gar nicht. Also das ist leere Menge. Oder von Q nach P komme ich mit der 1. Von P nach P ohne Zwischenzustand komme ich nur mit E oder 1. Und zurück komme ich mit der 0. Und okay. Und jetzt habe ich, glaube ich, lang genug überzogen, länger als genug. Und was ist jetzt eigentlich die, also die Idee ist noch, das ist, ich schreibe noch die allgemeine Formel von dem letzten Schritt hin. Das ist dann, ah, das passt nur noch hier hin. Wenn ich nämlich R von I nach J mit P und Qs habe, dann ist das RIJ, dann ist die Frage, welche von den zweien nehme ich als diesen Übergangszustand und da muss ich das Q nehmen, weil ich quasi zuerst eine totale Ordnung auf allen Zuständen definiere und dann so schrittweise vorgehe und dann immer nur den größten rausstreiche. Also das ist dann das oder R, I, Q, P, Q, Q, P oder R, Q, J, P. Hier ist natürlich noch der Stern. Und dann ist auch klar, wie ich von dem, was ist dann die Sprache, die ich akzeptiere? Die Sprache ist genau der reguläre, oder ich lasse euch noch kurz schreiben. die Sprache, die dann am Ende akzeptiert wird, ist dann die regulären Ausdrücke, sodass ich von einem Startzustand in jeden Finalzustand komme, also irgendwie von P nach R, nach R und dabei alle Zustände als Zwischenzustände haben darf, also P, Q, R in diesem speziellen Fall. Genau. Und im Schritt davor hat man auch schon gemerkt, dieses RQQ mit Zwischenzustand P wird auch schon, ich sag mal, interessant hier. Also das wird, dadurch kommt so dieser Zirkelschluss, dadurch, dass dieser Part von Q nach Q jetzt unter dem Stern steht. Genau. Noch Fragen? Die nächste Abgabe ist per Mail. Das heißt, ihr könnt es irgendwie ausfüllen und einscannen. Oder wenn ihr mich irgendwo seht, es mir geben. Ich weiß nicht, wie sonst. Dadurch, dass das Hochhaushalt gesperrt ist, könnt ihr es auch nicht in die FSI legen. Wie bitte? Genau. Ja, ich denke auch. Falls ihr in Tennenlohe vorbeikommt, könnt ihr es auch. Okay, Dankeschön.